Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Es wurde zum Schicksalsspiel ausgerufen. Dieses Bundesliga-Duell zwischen Werder Bremen und Schalke 04 zum Schicksalsspiel für Schalkes Trainer Domenico Tedesco. Und wenn das stimmt, dann ist Tedescos Zeit in Gelsenkirchen abgelaufen nach diesem 2:4. Heiko Neugebauer.
Eine halbe Stunde war der FC Schalke nicht wieder zu erkennen im Vergleich zu den letzten Wochen. Ein mutiger, ein couragierter und fußballerisch höchst anspruchsvoller Auftritt im Bremer Weserstadion, belohnt durch die Führung von Embolo. Nach einer halben Stunde dann Rashica mit dem Ausgleich und das hatte einen Bruch im Schalker Spiel. Zur Folge Kruse per Elfmeter kurz nach dem Wechsel und noch einmal Rashica in der 73. sorgten für ein 3:1 für Werder. Aber die Schalker gaben sich nicht auf, kamen durch Embolo 5 Minuten vor dem Ende noch einmal zum 2:3, warfen dann alles nach vorne und liefen in der Nachspielzeit in einen Konter, den Martin Hanek zum 4:2 Endstand für Werder absolvierte.
Und Guido Burgstaller, Stürmer von Schalke 04, musste sich im ARD-Interview nach der Partie natürlich die Frage zu seinem Trainer gefallen lassen.
Ich glaube, das war eine gute Leistung von uns, auf der wir aufbauen können und wir werden alles weiter versuchen. Hier geht es nicht nur um Trainer oder um einzelne Spieler, sondern hier geht es um den Verein, um Schalke 04. Und da müssen wir alle zusammenhalten, dass wir da die gewissen Punkte wiederholen.
Schlechte Nachricht für Eintracht Frankfurt. Trainer Adi Hütter ist nach seinem Innenraumverweis im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Inter Mailand gestern für die Rückpartie gesperrt. Hütter musste auf die Tribüne, weil er aus Wut über einen nicht gegebenen Elfmeter eine Wasserflasche am Spielfeldrand weggeschossen hatte. Zur zweiten Liga, da kämpft Union Berlin um den Aufstieg. Ein Sieg gegen Abstiegskandidat Ingolstadt und man ist vorbei am Hamburger SV auf Rang 2, zumindest über Nacht. Stefanie Batschik hat das Ergebnis.
Mit 2:0 gewinnen die Eisernen gegen Ingolstadt und Ex-Trainer Jens Keller. Und das, obwohl die Gäste aus Bayern gerade in der ersten Hälfte das bessere Team waren. Das 1:0 für Union in der 43. Minute fiel durch einen schmeichelhaften Strafstoß. Otavio berührte Groß zart, der fiel und Andersson verwandelte den fälligen Elfmeter. In der zweiten Hälfte war die Partie zerfahren und spätestens nach den Platzverweisen für die Ingolstädter Kohn und Krause hatten die Eisernen leichtes Spiel. 79. Minute, Gogia mit dem Abstauber zum 2:0, Deckel drauf.
Und auch der erste FC Heidenheim durfte noch auf die erste Liga schielen. So groß war der Abstand nicht auf die Aufstiegsplätze, aber das Thema dürfte durch sein, nach dem Gastspiel heute in Bochum, das Christian Schulze gesehen hat.
Lange drumherum redete beim ersten FC Heidenheim nach dem 0:1 in Bochum keiner. Das war eine verdiente Niederlage. Defensiv stand die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zwar lange gut, doch nach vorne fiel der Auftritt viel zu harmlos aus. Der VfL Bochum war mit zunehmender Spieldauer drückend überlegen und in Überzahl nach 64 Minuten hatte Robert Andrich die gelb-rote Karte gesehen, fiel dann auch das Tor des Tages. Bochum über rechts durch und die Hereingabe verwertete der Südkoreaner Lee zum Siegtreffer. Für die grippegeschwächten Heidenheimer war es die zweite Niederlage in Folge.
Asien wählt am 6. April und zwar den Präsidenten des kontinentalen Fußballverbandes. Amtsinhaber Sheikh Salman Al-Khalifa aus Bahrain hat dann 2 Gegenkandidaten und mindestens einer davon setzt auf bewährte Methoden im sportpolitischen Wahlkampf. Mehr von Heinz-Peter Kreuzer.
Mohammed Khalfan Al-Rumaiti aus den Vereinigten Arabischen Emiraten garantiert in seinem Wahlprogramm 320 Millionen Dollar an neuen Sponsoring-Einnahmen. 94 Millionen sollen pro Jahr an die Mitgliedsverbände ausgeschüttet werden. Und wenn er innerhalb eines Jahres seine Versprechen nicht erfülle, trete er zurück. Schwere Geschütze gegen Amtsinhaber und FIFA-Vizepräsident Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, einem der einflussreichsten Strippenzieher der internationalen Sportwelt. Dem wirft Al-Rumaiti Misswirtschaft vor.
Now it's time for change.
Jetzt ist die Zeit für Veränderungen. Jetzt ist es an der Zeit, die Missetaten, Ungleichheiten und Misserfolge der Vergangenheit anzugehen. Jetzt ist es Zeit für eine neue Ära. Jetzt ist es an der Zeit, den Fußball fair zu gestalten, für viele und nicht nur für wenige.
Al-Rumaiti, derzeit Sportminister der Vereinigten Arabischen Emirate, war Polizeichef von Abu Dhabi und kann eine 20-jährige Karriere als Fußballfunktionär vorweisen. Ob diese Referenzen und die Geldgeschenke ausreichen, ist offen. Denn die geopolitischen Entwicklungen in der Region führen dazu, dass die Regierungen Einfluss nehmen. Das hat der irakische Verband schon eingeräumt. Al-Romaiti war auch nur zweite Wahl als Gegenkandidat für den Amtsinhaber. Ursprünglich war der ehemalige Präsident des Saudi-Arabischen Fußballverbandes Adel Esad vorgesehen. Aber der Ruf der Saudis in der Fußballwelt hat gelitten. Die Unterstützung des Piratenkanals BeOutQ, die versuchte Einflussnahme über eine regionale Fußballorganisation und die Beteiligung am 25-Milliarden-Dollar-Angebot an die FIFA für Fußballrechte. Deshalb wurde er von Al-Romaiti ersetzt. Dritter Kandidat ist Sahud Al-Mohanadi. Der Katari will die Interessen seines Landes hinsichtlich der WM 2022 schützen.
Passend und pünktlich zum Weltfrauentag haben 28 Fußballnationalspielerinnen der USA vor einem Gericht in Los Angeles Klage gegen ihren eigenen Verband eingereicht. Und zwar wegen Diskriminierung. Martina Butler.
Die Bezahlung sei schlechter als bei den Männern, die Arbeitsbedingungen auch. Wie sie trainieren, medizinisch betreut werden und zu den Spielen reisen, sind nur einige Beispiele, wo die Frauen eine schlechtere Behandlung beklagen. Schon in der Vergangenheit haben sie für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung gekämpft. Die Klage ist nun eine Zuspitzung der bisher erfolglosen Versuche, Fortschritte zu erzielen. Dreimal ist das Frauenteam Weltmeister geworden, viermal haben sie olympisches Gold gewonnen. Damit sind die Frauen deutlich erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen in den USA. Die Klägerinnen sind alle 28 aktiven Spielerinnen, zu denen auch Alex Morgan, Megan Rapinoe und Carly Lloyd gehören. Sie seien stolz darauf, das Nationaltrikot zu tragen, wollten aber auch die Verantwortung, die damit einhergeht, wahrnehmen, heißt es in einem Statement. Für Gleichberechtigung im Sport zu kämpfen, gehöre dazu. In der Klageschrift heißt es, dass die Männer, wenn sie 20 Spiele im Jahr machen, rund $263.000 bekommen würden, während die Frauen für die gleiche Zahl an Einsätzen nur $99.000 verdienen würden. Der Verband US Soccer hat sich bisher noch nicht zu der Klage geäußert.
Zum Wintersport. Auftakt gelungen für die deutschen BiathletInnen bei der WM in Östersund in Schweden. Silber in der Mixed-Staffel gestern und das ohne die Topfrau, ohne Laura Dahlmeier. Die musste nämlich verschnupft absagen, wollte ihren Start im Sprint heute nicht gefährden. Und ihr Plan ist aufgegangen. Thomas Kunze.
Sie ist und bleibt ein Phänomen, diese Laura Dahlmeier, Bronze im WM-Sprint von Östersund. Dieser Erfolg ist nach der bisher schwierigsten Saison der Karriere für Laura Dahlmeier etwas ganz Besonderes.
Dass das so ausgeht, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Mir ist überhaupt nicht gut gegangen die letzten Tage. Ich bin halt in der Früh aufgewacht, ich habe Halsweh gehabt, ich habe die ganze Zeit einen brutalen Husten. Und dass das jetzt so funktioniert und dass das so aufgegangen ist, das liegt sicherlich auch am Schießen. Ich glaube, die Gurten haben halt viele Fehler geschossen und mir ist das gelungen, mit null rauszugehen. Und ja, ich bin sprachlos.
Bei windigen Bedingungen zeigte Laura Dahlmeier tatsächlich wieder einmal ihre Extraklasse am Schießstand. Nicht viele Starterinnen blieben fehlerfrei. Dahlmeier gelangen die 10 Treffer, weil sie sich die nötige Zeit nahm und weil sie auch auf der Loipe die richtige Dosis fand. Schneller bzw. besser unterwegs waren nur die neue Weltmeisterin Anastasia Kuzmina aus der Slowakei und die Norwegerin Ingrid Landmark-Tondrevold. Knapp am Podium vorbei, vielleicht sogar an Gold, rutschte Dennis Herrmann. Die schnellste Frau im Feld musste nach dem Stehenschießen zweimal in die Strafrunde. Platz 6 bei einer Weltmeisterschaft ist aber trotzdem ein gutes Ergebnis.
Der alpine Skiwinter ist auf der Zielgerade. Nächste Woche das Saisonfinale in Andorra. Welche Bilanz Viktoria Riebensburg danach wohl ziehen wird? Vize-Weltmeisterin, ein paar Weltcup-Podestplätze, aber kein Sieg. Auch heute nicht beim Riesenslalom in Spindlermühle in Tschechien. Patrick Schmidt.
Ski-WM reloaded. Genauso wie vor 3 Wochen bei der Weltmeisterschaft war wieder mal die Slowakin Petra Vlchová einen Ticken schneller als Viktoria Riebensburg.
War knapp am Ende. Im letzten Teil hat es mir dann nochmal ein paar Hundertstel abgenommen. Ja, alles in allem bin ich trotzdem zufrieden. Aber die Petra setzt den Marsch momentan schon hoch im Riesen und das ist auf alle Fälle Aufgabe für uns.
Schon nach dem ersten Durchgang war Riebensburg Zweite hinter der starken Slowakin. Der Rückstand nach dem zweiten Lauf lag lediglich bei 11 Hundertstel. So wurde es wieder nichts mit Riebensburgs erstem Saisonsieg. Dritte auf dem Podium war die US-Amerikanerin Michaela Schifrin. Sie hat den vorzeitigen Gewinn der Disziplinwertung zwar verpasst, geht aber praktisch uneinholbar ins Saisonfinale in einer Woche.
Und ganz aktuell noch Skeleton-Pilot Christopher Grother aus Oberhof hat bei den Weltmeisterschaften im kanadischen Whistler Platz 4 belegt. Der Sieg ging an Martins Dukurs aus Lettland. Und das war Sport aktuell. Ich bin Tobias Ullmeier und wünsche eine gute Nacht.